Contemporary Past, die Vergangenheit in der Gegenwart. Der Podcast über prähistorische Archäologie, Geschichtspolitik und historisch-politische Bildung. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ferenc Kantor und ich begrüße euch zur zweiten Folge von Contemporary Past. Am Ende der letzten Folge hatte ich ganz vergessen, euch darauf hinzuweisen, dass wir die genutzte Literatur und die Quellen zu den einzelnen Podcast-Folgen selbstverständlich in den Shownotes veröffentlichen. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der zweiten Folge von Contemporary Past. Bereits in der letzten Folge behandelten wir die Frage nach Erzählmustern und wie diese mit Hilfe von Karten transportiert werden können. Unser Ausflug in die archäologische Forschungsgeschichte machte uns mit dem Prähistoriker Gustav Kossina bekannt, der uns auch in dieser Folge wieder begegnen wird. Dieses Mal wollen wir uns jedoch weniger mit Karten, sondern vielmehr mit einer ideologischen Grundhaltung auseinandersetzen, die auch Kossinas Denken maßgeblich bestimmt hat. Völkische Vorstellungswelten können in weiten Teilen mit dem Begriff der Germanenideologie in Zusammenhang gebracht werden. Diese findet auch heutzutage in neurechten und völkischen Kreisen eine weite Verbreitung und zeigt einen deutlichen Bezug zu Themenspektren, die ihren Ursprung in den Forschungsfeldern der prähistorischen Archäologie haben. Unternehmen wir im Lauf dieser Folge also den Versuch, völkisch tradierte Bildwelten und Narrative zu fassen. Hermann the German, Arminius und die Deutschen. Germanen als Deutsche, Deutsche als Germanen, was denn nun? Um zu verstehen, woher die Vereinnahmung der Germanen kommt, werfen wir einen Blick in die jüngere Vergangenheit, die uns einiges über unsere Wahrnehmung der zeitlich weiter entfernten vor- und frühgeschichtlichen Epochen verraten kann. Stellen wir uns also die Frage, wie wir völkische Erzählungen einordnen können, wo sind ihre Wurzeln und was hat dies mit der Gründung der Nationalstaaten im 19. Jahrhundert zu tun? Wie konnte Vergangenheit zur Propaganda werden? Und inwieweit ist unser heutiges Germanenbild noch von Narrativen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts geprägt? In antiken Quellen ist der Begriff German um 135 vor unserer Zeit bei Poseidonius nachzuweisen. Ob der Begriff bereits vorher gebräuchlich war, ist nicht bekannt. Darüber hinaus ist nicht klar überliefert, wer genau mit diesem Begriff beschrieben wurde. Sicher erscheint jedoch, dass der antike Gelehrte in seinem nur fragmentiert erhaltenen Werk nicht die Gesamtheit einer Bevölkerung meinte, die im heutigen deutschsprachigen Raum zu verorten war, sondern eine kleinere Gruppe ansprach, die von den Römern die Fremdbezeichnung Germanoi bzw. Germanie erhielt. Im Übrigen liest sich das überlieferte Textfragment wenig glorreich und mag so gar nicht zu einem uralten Kulturvolk passend erscheinen. Poseidonius schreibt, Zitat, Germanen aber essen zum Frühstück Fleischstücke, gliedweise gebraten, und sie trinken dazu Milch und den Wein in ungemischter Form. Zitat Ende. Ein Ausspruch, der zwanglos als Stereotypisierung angesprochen werden kann, der uns in Berichten antiker Autoren in Bezug auf Kulturen außerhalb der römischen Sphäre immer wieder begegnet. Eine weitere wichtige Quelle sind die in der Mitte des 1. Jahrhunderts vor der Zeitenwende verfassten Commentarii de Bello Gallico von Gaius Julius Caesar. Seine Berichte über die Feldzüge in Gallien tragen zuweilen ethnografische Züge, sind jedoch ebenfalls geprägt von ideologischen Denkmustern. Er beobachtet unterschiedliche sprachliche Idiome, nimmt aber letztlich eine vereinfachte geografische Einteilung vor. Links des Rheins Gallier bzw. Kelten und rechts des Rheins Germanen. Spätestens hier manifestiert sich eine Fremdzuschreibung, die eine Vielzahl lokaler Gruppen zu einheitlichen Ethnien zusammenfasst. Fast könnte man sagen, kein anderer als Caesar ist für die implizierten Projektionen verantwortlich, die seither mit dem Begriff der Germanen verknüpft werden. In dieser Aufzählung darf ein essentieller Text nicht fehlen. Die Germania des römischen Senators Publius Cornelius Tacitus. Diese politisch motivierte ethnografische Schrift entstand zum Ende des ersten Jahrhunderts nach der Zeitenwende. Dieser Text wurde oft rezipiert und entfaltete seit der Neuzeit eine große Breitenwirkung. Er kann zu Recht als eine der Hauptquellen völkischer und rechtsextremer Denker angesehen werden. Die Wiederentdeckung des Textes im 15. Jahrhundert löste eine immense Rezeptionsgeschichte aus. Die bis ins 18. Jahrhundert vorherrschende Bezugnahme auf die griechische und römische Antike als Wiege europäischer Zivilisation wurde mit dem Erscheinen des Textes »Chronika von Ursprung, Herkommen und Taten der uralten Teutschen« von Johannes Avenzius zu Beginn des 16. Jahrhunderts zunehmend in Frage gestellt. Dieser Text markiert auch den Startschuss für unzählige Werke, die eine Gleichsetzung zwischen Deutschen und Germanen vornahmen. Im 18. Jahrhundert begann, insbesondere innerhalb des deutschen Bürgertums, eine intensive Auseinandersetzung mit dem germanischen Altertum. Dies führte dazu, dass mit der Zeit immer mehr Grabhügel, Megalithanlagen und befestigte Höhensiedlungen systematisch erkundet wurden. Diese Phase markiert den Beginn der prähistorischen Archäologie im deutschsprachigen Raum. Dahinter verbirgt sich die Vorstellung, dass, Zitat, der germanische Geist, der Geist der neuen Welt, Zitat Ende, ein von der klassischen Antike abgrenzbares abendländisches Raumzeitkontinuum darstellt. Folgenreich ist die bereits im frühen 19. Jahrhundert einsetzende biologistische Wende. Vertrat der Philosoph Fichte noch die Vorstellung eines Urvolkes, welches sich über sprachlich-geistige, also kulturelle Werte definierte, zeigt sich bei dem Schriftsteller Ernst Moritz Arndt ein deutlich anderes Bild. Er hielt die Germanen für ein, Zitat, uraltes, reines, ungemischtes Stammvolk, welches nicht durch fremde Völker verbastardet. Sie sind keine Mischlinge geworden und haben sich aus dieser Reinheit ihrer Art und Natur nach den stetigen Gesetzen der Zeit langsam und still entwickeln können. Die glücklichen Deutschen sind ein ursprüngliches Volk. Spätestens mit der Gründung des deutschen Nationalstaates erfolgte eine gezielte Indienstnahme der Germanen, um die nationalstaatliche Idee in einer zeitlichen Tiefe zu legitimieren. So wurde die Kulturgeschichte heterogener Kulturgruppen zum Gründungsmythos eines modernen Staatswesens. Als Sinnbild hierfür kann die Errichtung des Hermannsdenkmals im Teutoburger Wald angesehen werden. Das Denkmal bezieht sich auf die sogenannte Varusschlacht im Teutoburger Wald, bei der nach der Überlieferung im Jahr 9 nach der Zeitenwende 3 römische Legionen vom germanischen Verbänden unter der Führung des Cheruskers Arminius vernichtend geschlagen wurden. Nun, das historische Ereignis Varusschlacht ist in der modernen Forschung immer noch nicht abschließend geklärt. Als möglicher Fundort gilt die Fundregion im nordrhein-westfälischen Kalkriese, nördlich des Wiehengebirges. Die archäologische Ansprache eines Schlachtfeldes ist nicht unumstritten. Handelt es sich doch um ein zeitlich sehr begrenztes Ereignis, bei dem nur sehr selten größere Bodeneingriffe vorgenommen wurden und sich somit letztlich nur verstreutes Fundmaterial, in diesem Fall römische Militarier, ohne weiteren Befundzusammenhang erhalten haben. Zum Zeitpunkt der Einweihung des Denkmals im Jahre 1876 stand aber ohnehin weniger der konkrete Fundort und die archäologische Überlieferung im Fokus. Vielmehr wollte man ein symbolträchtiges, identitätsstiftendes Sinnbild für die ruhmreichen, mutigen und kampfbereiten Deutschen. Der sein Schwert in die Luft reckende Hermann blickt unter seinem geflügelten Helm in Richtung des zuvor besiegten Frankreichs. Spätestens hier waren die Germanen und Arminius im, man könnte fast sagen, popkulturellen Mainstream angekommen. So erfuhren die Germanen im Wilhelminischen Kaiserreich eine große Popularität und wurden Teil einer nationalen Identität. Daher verwundert es nicht, dass hier auch die Wurzeln des radikalisierten Germanenmythos zu finden sind. Und wie verhält es sich in der Altertumsforschung des 19. Jahrhunderts? Die prähistorische Archäologie befindet sich zu dieser Zeit in einer Pionierphase. Lange stand die kunstgeschichtliche Betrachtung der klassischen Antike im Vordergrund des Interesses akademischer Kreise, wohingegen die Erforschung der lokalen Vorgeschichte dem Enthusiasmus bürgerlicher Kreise entstammte, die mehr und mehr ein Bewusstsein für die lokale Prähistorie entwickelten. So forschten zu Beginn insbesondere Lehrer, Geistliche und andere Angehörige des Bildungsbürgertums an regionalen Denkmälern wie beispielsweise Ringwallanlagen, Hügelgräbern und Megalithanlagen. Mit der Zeit professionalisierte sich diese Heimatforschung und erlangte Stück für Stück auch akademische Anerkennung. Bis zur Einrichtung des ersten ordentlichen Lehrstuhls an einer deutschsprachigen Universität sollte es aber noch bis 1928 dauern. Eine Professionalisierung fand auf unterschiedlichen Ebenen statt, die jedoch eng miteinander verknüpft sind und auch personelle Überschneidungen aufwiesen. So gründeten sich um 1850 das Römisch-Germanische Museum in Köln und das Römisch-Germanische Zentralmuseum in Mainz. In diesen Häusern wurde die museale Forschung stark vorangetrieben und sie ernteten eine immer größer werdende Reputation. In Süddeutschland wurde die Erforschung der römischen Provinzen und insbesondere des Limes und seines Hinterlandes mit der Gründung der Römisch-Germanischen Kommission im Jahr 1902 und der Reichslimes-Kommission im Jahr 1892 vorangetrieben. Und die Professionalisierung der provinzialrömischen Archäologie erfuhr große Fortschritte. Auch im Bereich der Grabungstechnik und der Dokumentation von Beobachtungen im Gelände konnten große Fortschritte gemacht werden. Wir erinnern uns hier an Karl Schucherts Ausdruck nach der Entdeckung der Pfostengrube als archäologischen Befund. Nichts ist eben beständiger als ein ordentliches Loch. Diese positiven Entwicklungen der wissenschaftlichen Methoden müssen aber jedoch auch im Kontext eines zu dieser Zeit ausgetragenen Richtungsstreits innerhalb der Archäologie verstanden werden. Es gab eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Prähistorikern, die sich der germanischen Vorzeit verschrieben haben. Der Dissens zwischen den unterschiedlichen Strömungen innerhalb der archäologischen Forschung zeigt sich exemplarisch an dem Streit zwischen Gustav Kossina und Karl Schuchert, der sich über der Frage der ethnischen Deutung archäologischer Objektgruppen entbrannte. Kossina als Vertreter völkischer Weltvorstellung sah in den Germanen ein uraltes Kulturvolk, dessen herausgehobene Stellung er immer wieder herausstellte, wenn er beispielsweise in seinem Buch »Die deutsche Vorgeschichte« eine hervorragende nationale Wissenschaft schreibt, Zitat, »aus allen germanischen Gestalten spricht das ruhige Selbstbewusstsein, die verhaltene Kraft und Willensstärke, die körperliche Leistungsfähigkeit wie die geistige Verfassung, die den Deutschen Auszeichnung, das ruhige, maßvolle Denken, aber auch der unbändige Freiheitsdrang, der eigenwillige Individualismus, jedenfalls körperliche Schönheit, geistige Begabung, harter Charakter.« Zitat Ende. Mit der Gründung der Gesellschaft für deutsche Vorgeschichte durch Kossina und seine Mitstreiter wurde die völkisch orientierte Vorgeschichtsforschung institutionalisiert. Die Gesellschaft unterhielt alsbald gute Kontakte in die Politik. Ihr Einfluss wird an den Stellen besonders stark, an denen Gebietsansprüche in einer zeitlichen Tiefe legitimiert werden sollten und die Überlegenheit germanischer Kultur in einer langen Traditionslinie als Argument hierfür dienen sollte. In dem von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegebenen Band Germanenideologie fasst Ingo Viviora in seinem Artikel »Der Germanenmythos in der deutschen Altertumsforschung des 19. Jahrhunderts« die politisch und ideologisch motivierte Indienstnahme wie folgt zusammen. Zitat: »Mit einer selektiven Rezeption dieser hybriden, teils arglosen, teils wissenschaftsoptimistischen, teils nationalistisch aufgeladenen Gelehrtendebatte wurde die Germanenforschung zu einem essentiellen Bestandteil einer rassistischen Germanenideologie und damit für die Formulierung einer völkischen Weltanschauung grundlegend. Diese betrachtete die Autochthonie der Germanen hinsichtlich Rasse, Kultur und Religion nicht als ein unübertreffliches Ideal der Vergangenheit, sondern knüpfte daran Forderungen für die Gestaltung der Zukunft an.« Zitat Ende. Diese stetig radikalisierenden völkischen Bewegungen griffen nicht zuletzt aufgrund der engen personellen Überschneidungen die sogenannte hervorragende nationale Wissenschaft für die Konstruktion ihrer Weltvorstellung auf und formten die historischen und archäologischen Quellen immer weiter nach ihren Vorstellungen um. Uwe Puschner, Professor für Neuere Geschichte am Friedrich-Meinecke-Institut an der Freien Universität in Berlin, verfasste bereits Anfang der 2000er das Grundlagenwerk Die völkische Bewegung im Wilhelminischen Kaiserreich. Und in seinem Beitrag im Sammelband Germanenideologie schreibt er, Zitat, »Die Germanenideologie diente der völkischen Bewegung vor allem zur Legitimation ihrer auf dem Primat der kulturalistisch und biologistisch ausgedeuteten Rasse aufbauenden völkischen Weltanschauung und mit ihrem antidemokratischen, ständisch-autoritären Gesellschaftskonzept und ihrem anti-egalitären, inhumanen Menschenbild. Ihr Ziel war ein imperialer Rassestaat.« Diesen Abschnitt unserer Betrachtung möchte ich mit dem Zitat einer Originalquelle beenden, die auch von Puschner angeführt wurde. Bei der Quelle handelt es sich um einen Text aus einer Werbebroschüre des sogenannten Deutschbundes aus dem Jahr 1920. Zitat: »Wir wollen erhalten und weiterentwickeln, was uns germanisch-deutsche Vorfahren in vieltausendjähriger Kulturarbeit geschaffen, was unsere Väter, Brüder und Söhne mit ihrem Blute verteidigt haben. Wir wollen kämpfen gegen die rassen- und wesensfremden Kräfte und Einflüsse, die daran sind, alles zu zerstören, was uns teuer ist. Pflegen wollen wir die Liebe zur Scholle, zur Familie, zum Vaterlande. Erhalten den heldenhaften und schöpferischen Geist, wie er uns aus unserer herrlichen Sagenwelt, unserer stolzen Volks- und Kulturgeschichte entgegenleuchtet. Unsere Arbeit gilt dem deutschen Volkstum. Wir suchen es zu stärken durch Reinhaltung der Rasse, durch Einfluss auf Jugendpflege, Bildungswesen, Sprache, Schrift und Recht, durch Pflege deutscher Kultur und Gesittung, durch Wahrung bewährter Staatsgrundlagen und Mehrung deutscher Macht und deutschen Ansehens. Das hohe Bewusstsein, ein Deutscher zu sein, soll vor dem Traum von internationaler Verbrüderung schützen. Die Reinhaltung der Rasse messen wir eine besonders hohe Bedeutung bei. Ungeeignete Blutmischung führt zum Verfall. Unserem Volk muss der germanische Charakter erhalten bleiben. Zitat Ende. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass die Rolle der Germanenideologie und der mit ihr verbundenen Vorgeschichtsforschung während des NS-Regimes einen traurigen Höhepunkt erreichen sollte. Nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes wurden die völkischen Ideen weiterentwickelt und finden in den Diskursen der neuen Rechten weiter Verwendung. Unter dem Begriff Metapolitik wird ein Ansatz verstanden, der rechtsextreme und völkische Ideale indirekt in die gesellschaftliche Mitte zu tragen und sich in Teilen auch von der NS-Zeit zu distanzieren. Akteure der völkischen Bewegung im Wilhelminischen Kaiserreich gelten jedoch in weiten Teilen weiter als zitierfähig und Akteure der NS-Zeit, die im Zuge der Entnazifizierung einen Persilschein erhielten, konnten sich ungestört weiter ihrer Propaganda widmen. Auch die Kontinuität vieler Prähistoriker in der archäologischen Forschung nach 1945, wie der SS-Mann Herbert Jan Kuhn, bis 1973 Professor für Vor- und Frühgeschichte in Göttingen, sollten in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben. Andere hochrangige Akteure der NS-Zeit wie Bolko von Richthofen und Hans Reinert konnten in der jungen BRD weiter aktiv sein und nutzten ihre Kontakte, um ihr Bild der Vorgeschichte weiter zu verbreiten und weitreichende internationale Netzwerke aufzubauen. Beispielsweise mit dem neurechten Think Tank GRECE, ausgesprochen Groupement de Recherche et des Etudes pour la Civilisation Européenne, des französischen Rechten Alain de Benoist. Auf ihn geht unter anderem die Etablierung des Kampfbegriffs der Metapolitik und die theoretische Ausformulierung des Ethnopluralismus zurück, der heutzutage eine zentrale Rolle im theoretischen Denken der extremen Rechten einnimmt. Die identitäre Bewegung formuliert auf ihrem Theorieblock Originem dazu folgendes, Zitat: Es ist notwendig, das Zusammenspiel dieser Faktoren, gemeint sind Heimat, Ethnie und Kultur, zu betrachten, um zu erkennen, dass Menschen immer in konkrete Lebenszusammenhänge gestellt sind und sich ihre individuelle Identität im Rahmen eines gemeinschaftlichen Kontextes entfaltet. Der Mensch ist ein verortetes Lebewesen. Und schon für Aristoteles war die Frage nach der Glückseligkeit an einen Ort gebunden. Dieser Rahmen, in dem sich Verhaltenserwartungen stabilisieren, in dem sinnvolles, abschätzbares Handeln möglich ist, in dem ein Mensch geboren und sozialisiert wird, ist die Heimat. Zitat Ende. Eine identitäre Heimat, die das Arteigene in den Vordergrund stellt und Unterschiedlichkeit der Kulturen lediglich in ihren angestammten, scharf umgrenzten Kulturprovinzen anerkennt und Fremde aus dem vermeintlich Eigenen ausschließen möchte. Den nächsten Abschnitt möchte ich mit einem kurzen biografischen Exkurs einleiten. Vor circa 10 Jahren war ich gemeinsam mit meinem Bruder auf einer Living History Veranstaltung anlässlich der Römertage in Rheinhessen. Am Sironabad in Nierstein haben wir einen Stand aufgebaut, an dem wir Alltagsobjekte der späten Eisenzeit und frühen römischen Kaiserzeit präsentierten und zusätzlich kleine Mitmachaktionen für Kinder angeboten haben. Am späten Nachmittag trat eine Besucherin an unseren Stand und wir erklärten ihr unsere Exponate. Anfänglich hörte sie aufmerksam unseren Ausführungen zu und zeigte sich insbesondere interessiert an den eisenzeitlichen Stücken. Im Laufe des Gesprächs erläuterte sie uns ihr angelesenes Wissen und redete sinngemäß von einer prunkvollen und reineren Zeit, bevor das Land der Kelten von den imperialistischen Römern erobert wurde. Wurden wir hier bereits aufmerksam, schaffte es die Besucherin im Anschluss, uns nahezu fassungslos werden zu lassen. Sie musterte mich von oben bis unten, schmeichelte meiner spätlatenzeitlichen Ausstattung und kommentierte daraufhin, Zitat, Ihnen sieht man es an. Sie sind eindeutig ein Kelte. Sie stammen deutlich von unseren Vorfahren ab. Zitat Ende. Der Umstand, dass ich mit einem kräftigen Körperbau, blonden Haaren und blauen Augen geboren wurde, wurde hierbei nochmals besonders hervorgehoben. Mein Bruder hingegen, der neben mir stand und in die Ausrüstung eines frühkaiserzeitlichen Legionärs gekleidet war, wurde mit braunen Augen und dunklen Haaren geboren. Nachdem die Besucherin ihn ebenfalls gemustert hat, fügt sie in deutlich abschätzigem Ton hinzu, »Und Sie? Sie sind ein Jude!« Daraufhin kehrt ein Moment der Stille ein, bis wir nahezu gleichzeitig sagten, »Aber wir sind Brüder!« Dies wollte die Besucherin jedoch nicht gelten lassen und warf lediglich ein, »Das kann nicht stimmen! Ihre Eltern müssen Sie angelogen haben! Schauen Sie doch nur mal in den Spiegel!« In dem kurzen darauf folgenden Gespräch machte die Besucherin kein Geheimnis aus ihrer rassistischen und antisemitischen Grundhaltung und nach kurzem forderten wir sie auf, den Veranstaltungsort zu verlassen. Eine Aufforderung, der sie letztlich unter Protest nachgekommen ist. Zwar bezog sich die Besucherin nicht auf die Germanen, aber ihre Verklärung einer mythischen Vergangenheit und ihre Bezugnahme auf eisenzeitliche Kulturgruppen, die vereinfacht als Kelten benannt werden, zeigt deutliche Parallelen zu den Narrativen völkischer Vorstellungswelten. Eine solche Bezugnahme zielt auf eine Identifikation mit dem generationenübergreifenden Wir, das als identitätsstiftenden Anker eine mythisch verklärte Vergangenheitskonstruktion zur Grundlage hat. Nazis im Wolfspelz. Diese biografische Episode legt schlaglichtartig ein bisweilen verbreitetes Phänomen offen, welches auch von Karl Banghardt im Zusammenhang mit rechtsextremen Bildwelten im Living History-Bereich beobachtet werden konnte. Banghardt veröffentlichte 2016 die Publikation »Nazis im Wolfspelz – Germanen und der rechte Rand«. Hierin beschreibt er anschaulich die Vereinnahmung vor- und frühgeschichtlicher Epochen durch völkische und rechtsextreme Akteure im Rahmen einer Living History-Veranstaltung auf der in Westpommern gelegenen polnischen Insel Wolin. Die offen zur Schau getragenen Symbole und Botschaften auf Kleidungsstücken der BesucherInnen, die Tätowierungen und Ausrüstungsteile einiger DarstellerInnen zeugen deutlich von einer völkischen und rechtsextremen Ästhetik, die eine Verschränkung gegenwärtiger Weltvorstellungen mit einer ideologisch geprägten Vergangenheitsvorstellung darstellt. ohne die Allgemeinheit der an dem Fest teilnehmenden BesucherInnen und DarstellerInnen als völkisch oder rechtsextrem einzustufen, wird an diesem Beispiel eine spezifische Form rechtsextremer Geschichtspolitik deutlich. Karl Banghardt schließt seine teilnehmende Beobachtung mit sehr treffenden Sätzen, in denen er die Affinität zum Prähistorischen folgendermaßen zusammenfasst. Zitat: Zum einen bietet die Ur- und Frühgeschichte ein reiches Reservoir an gesellschaftlichen Alternativen zur verachteten Moderne. Und zum anderen machen die riesigen Wissenslücken das Bild der Vorgeschichte besonders formbar. In einer Epoche, zu der ich nicht viel weiß, kann ich viel hineinprojizieren. Dort öffnen sich für politische Deutungen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten der Manipulation. Dass sich bei vielen vorgeschichtlichen Themen die sprachliche und ästhetische Aura in der NS-Zeit erhalten hat, lässt sich Germanengedenken bequem mit NS-Glorifizierung verbinden. Vorgeschichte ist ein trojanisches Pferd, in dem die rechte Propaganda in die Mitte der Gesellschaft getragen werden kann. Zitat Ende. Opa war in Ordnung. Da eine positive Erinnerung an die Zeit des Dritten Reichs gesellschaftlich verpönt ist, entlarven sich rechtsextreme Akteure sehr schnell bei dem Versuch einer Umdeutung der historischen Ereignisse in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ein Beispiel hierfür ist die Vorstellung der sauberen Wehrmacht, die in den 90er und Nullerjahren durch eine Wanderausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung demontiert wurde. Dementsprechend wird der Versuch unternommen, eine positive deutsche Geschichtsschreibung auf weitere Epochen auszudehnen. Dabei bezieht man sich auf die Germanen, auf Kaiser und Könige, Preußen, die Befreiungskriege, das Deutsche Reich von 1871, den Ersten Weltkrieg, Versailles, die Schandrepublik von Weimar bis zum Volksaufstand in der DDR. Hans-Peter Kilgus und Martin Langebach formulierten in dem Tagungsband »Opa war in Ordnung – Geschichtspolitik in der extremen Rechten« von 2016 drei Funktionen rechtsextremer Erinnerungs- bzw. Geschichtspolitik. Erstens, die Indienstnahme von Geschichte als identitätsstiftendes überzeitliches Narrativ. Dahinter verbirgt sich das bereits erwähnte generationenübergreifende Wir, das als Abgrenzung der eigenen Gruppe nach außen dient. Gleichzeitig erlaubt dieses Narrativ eine Absicherung und Stabilisierung nach innen. Wer die Inhalte und die symbolhafte Sprache deuten und verstehen kann, zeigt mit seinem Wissen an, dass er dazugehört und sich als Teil der Gemeinschaft versteht. Von zentraler Bedeutung ist hierbei die Einbettung des deutschen Volkes in eine Schicksals- und Kampfgemeinschaft und eine Betonung des Heroischen in Gefahrensituationen. Man stellt sich somit in eine genealogische Reihe mit Eisen- und kaiserzeitlichen Germanen, deren Spur über die Wikinger, die Soldaten des Ersten Weltkriegs bis hin zu den Wehrmachtssoldaten verfolgt werden kann und so die eigene Identität mit einer zeitlichen Tiefe legitimiert werden kann. Die emotionale, nahezu religiös wirkende Ehrung dieser Ahnen und das Gedenken der eigenen Opfer spielt in der Erinnerungskultur daher eine zentrale Rolle. Zweitens, Präsentation eines wahrheitbehauptenden Narrativs über die deutsche Geschichte. Dabei wird der Versuch unternommen, eine als diffamierend wahrgenommene Geschichtsschreibung abzuwehren und eine als hegemonial verstandene Erzählung zu delegitimieren. Hierzu werden historische Ereignisse zwar nicht negiert, aber durch eine Vermischung von tatsächlichen historischen Begebenheiten, Verkürzungen, mangelnder Kontextualisierung, Verabsolutierung der Erfahrung Einzelner, Fehlinterpretationen, Verdrehungen, eine Gegenerzählung konstruiert, die nicht selten eine große Popularität erfahren. Insbesondere, wenn sie an Narrative anknüpfen, die von einem nennenswerten Teil der Bevölkerung geteilt wird oder zumindest Zustimmung erfährt. Als Beispiele aus der Vor- und Frühgeschichte dient hier die Erzählung über die Varusschlacht, die gerne als germanischer Freiheitskampf gegen das imperialistische römische Imperium stilisiert und reduziert wird. Ein weiteres prominentes Beispiel ist der Prozess der Christianisierung. Diese sehr komplexen Vorgänge werden gerne als Überprägung einer traditionellen germanischen Lebensweise und die Verdrängung einer althergebrachten volkseigenen Religion dargestellt. Der religiöse Aspekt ist nicht zu unterschätzen und die Bezugnahme auf ein germanisches Heidentum als eine Form der arteigenen Religion ist in Teilen der völkischen und extremen Rechten ein wiederkehrendes, sinn- und identitätsstiftendes Moment, welches eine Wirkkraft außerhalb der Szene entfalten kann. Drittens. Täter-Opfer-Umkehr und Stilisierung als Aufklärer. Hier greifen wir ein Phänomen, welches insbesondere im Zusammenhang mit der jüngeren Geschichte von Bedeutung ist, aber auch im Rückgriff auf vor- und frühgeschichtliche Epochen durchscheint. Prominent ist in diesem Zusammenhang die Rede vom sogenannten Schuldkult der Deutschen. Ein Begriff, der dafür genutzt wird, die Erinnerung an die NS-Zeit zu verharmlosen und positive Besinnung auf die deutsche Geschichte zu etablieren. Die Darstellung als Aufklärer bezieht sich gerne auf die Offenlegung von Kriegsverbrechen der Alliierten und der Roten Armee an der deutschen Zivilbevölkerung, während die Taten der Wehrmacht, der SS und auch der Zivilgesellschaft im Dritten Reich heruntergespielt werden oder keine Beachtung finden. Im Kontext vor- und frühgeschichtlicher Themenkomplexe ist diese Funktion rechter Geschichtspolitik schwerer zu greifen, findet aber dennoch statt. Wenn beispielsweise seitens der archäologischen Forschung der Nachweis erbracht wird, dass Kontinuitäten zwischen eisenzeitlichen Kulturgruppen und modernen Nationalstaaten nicht haltbar sind, so werden immer wieder die Ergebnisse Cossinas rezipiert und die Erzählung des uralten Kulturvolks aufrechterhalten. Gerne stellen sich Akteure der extremen Rechten in diesem Zusammenhang als Experten dar und präsentieren ihre eigenen Forschungen als Antithese zum aktuellen Forschungsstand. Ergebnisse, die selbstredend von der Mainstream-Forschung nicht beachtet werden, ganz im Sinne der selbstkonstruierten Opferrolle. Exemplarisch hierfür stehen die Texte aus den Publikationen der sogenannten Artgemeinschaft, Germanische Glaubensgemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung e.V. Ein heute noch aktiver Verein, dessen Aktivitäten auch im Zusammenhang mit den völkischen Siedlungsprojekten im Osten der Bundesrepublik zu setzen sind. Vergangenheit ohne Wahn. Nun, nach dieser Tour de Force durch die Grundlagen dieser sogenannten Germanen-Ideologie und durch die Beleuchtung nochmal der archäologischen Forschungsgeschichte, aber auch der rechtsextremen Geschichtspolitik, denke ich, wird deutlich, dass Vorgeschichte, wie Karl Bangert es beschrieben hat, ja, als trojanisches Pferd genutzt werden kann. Aber was bedeutet das? Welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Ziehen wir daraus die Konsequenz, dass wir uns nicht mehr mit der Vor- und Frühgeschichte beschäftigen sollen, dass wir uns möglichst davon abgrenzen sollen? Oder nutzen wir die Möglichkeiten, die uns die aktuelle archäologische Forschung gibt, um Gegenerzählungen zu entwickeln, um Narrative zu brechen, um diese völkischen Erzählungen zu dekonstruieren und in einen zeitgemäßen Kontext zu setzen? Ich denke, das ist der Weg, der eingeschlagen werden sollte. Es geht darum, die Faszination für Vergangenheit durchaus aufrechtzuerhalten, denn wir brauchen Erzählungen über das Vergangene. Diese sinn- und identitätsstiftenden Momente sind zwar gefährlich oder können gefährlich sein, sind aber dennoch wirkmächtig und sollten ernst genommen werden. Und wir denken, dass insbesondere, wenn junge Menschen sich solchen Erzählungen ausgesetzt sehen, sie überhaupt nicht die Möglichkeit haben, aufgeklärt eine Entscheidung zu treffen, ob man dem jetzt glaubt oder nicht. Woher auch? Setzt sich doch ihr Vergangenheitswissen aus völlig widersprüchlichen Wissensbeständen zusammen, die sie stellenweise vielleicht auch gar nicht einordnen können. Und daher ist es umso wichtiger, Lern- und Erfahrungsräume zu schaffen, in denen ganz gezielt diese Narrative, die von den, die ihren Ursprung im 19. Jahrhundert haben, gebrochen werden können. Also, vielleicht ist der Schluss dieser zweiten Ausgabe von Contemporary Past so etwas wie ein Aufruf, sich mit Vergangenheit auseinanderzusetzen, dies aber ohne Wahn und Lern- und Erfahrungsräume zu schaffen, in denen Vergangenheit als etwas Positives dargestellt werden kann ohne dabei in ideologisch geprägte Erzählungen zu verfallen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und kann bereits schon mal teasern, dass wir uns in der nächsten Folge noch mal konkreter mit solchen Lern- und Erfahrungsräumen vielleicht auseinandersetzen können. Naja, wir werden sehen. Bleibt gespannt. Ich möchte auch nicht zu viel verraten. Es soll ja auch ein wenig Überraschung dabei sein. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch eine gute Zeit. Wie bereits am Anfang schon erwähnt, findet ihr die ganze Literatur und die Quellen in unseren Shownotes. Also dann, ich wünsche euch was. Bis dahin. Tschüss.